Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Ein wieder mal vollgepacktes Wochenende liegt hinter uns mit den Weltcup-Springen in Sapporo und Ljubno, teils zu früh morgendlicher Stunde. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch dieses Wochenende für euch aufarbeiten in dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Und das mache ich, Luis Holuch, heute wieder mit unserer Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo liebe Luis und hallo liebe Zuhörer.
Ja, so schnell hören wir uns wieder nach letzter Woche und wir haben wie immer sehr viel zu besprechen und beginnen mit dem Weltcup der Männer in Sapporo. Wir sagen gleich der Transparenz halber vorneweg, wir haben beide nicht allzu viel gesehen. Du aufgrund familiärer Verpflichtungen und ich aufgrund beruflicher, aber wir wollen natürlich trotzdem schauen, was sich dort ereignet hat. Und wenn es nach Japan geht, ist meistens ein Mann auf dem Podium und das ist Ryuyo Kobayashi. Obwohl er diese Saison noch gar nicht auf dem Podium stand, hat er beide Springen gewonnen. Am Samstag vor Jan Hörl und Domen Prioz und am Sonntag vor Marius Lindwig und Johann André Vorfang. Und wie könnte es anders sein? Wir wurden gefragt, wie sehr hat uns das überrascht, was der Japaner da auf die Schanze gezaubert hat?
Im Großen und Ganzen schon sehr. Klar, man hat immer gesehen, er hat einen Aufwärtstrend und auch einen einzelnen Sprung. Aber wenn wir überlegen, dass er letzte Woche noch in der Qualifikation ausgeschieden ist, aber irgendwie scheint da irgendwas, wie wenn er dadurch aufgewacht ist, gefühlt, weil der zweite Wettkampf Lake Placid war ja dann schon richtig gut. Und dass er jetzt zweimal gewinnt und dann vor allem so überlegen, das kam für mich schon überraschend. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt nur Heimvorteil ist, weil er war ja auch nur unterwegs und hat sich ja jetzt auch nicht rausgenommen. Dann hätte ich vielleicht dann auch eher eine Erklärung gehabt. Und wie es scheint, ist er jetzt fast mit einem Top-Favorit für die WM dadurch geworden, weil es wirklich, wirklich eine überragende Vorstellung war vom Ryuyo Kobayashi.
Ja, muss man definitiv so sagen. Also einerseits natürlich die Tatsache, dass er die Schanzen in Trondheim sehr, sehr gerne gemocht hat. Vor allem die Normalschanze kann ich mich erinnern, letztes Jahr beim Weltcup. Und aber auch, dass er am Samstag mit über 20 Punkten Vorsprung vor Jan Hörl gewinnt, der zum 9. Mal in dieser Saison diesen blöden zweiten Platz eingefahren hat. Also so langsam kann einem der Mann echt nur leid tun.
Ja, der hebt sich das auf für die Weltmeisterschaften. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal im vergangenen Podcast gesagt, dass würde irgendwie auf den Jan Hörl dann zutreffen. Also ich würde es ihm auch irgendwie gönnen, weil er jetzt so oft Zweiter war und doch so eine überragende Saison springt. Aber wir haben auch gesehen, wer gestern oder beziehungsweise heute alles mit vorne gesprungen ist. Und da haben sich einige in Bestform langsam gesprungen auf Hinsicht der WM.
Oder ja, Hinsicht vor allem, der WM, ja. Ja, vor allem die Gastgeber. Und da ist mir insbesondere die Leistung von Marius Lindwig aufgefallen, der sein bestes Wochenende in der Saison hatte mit Platz 5 und Platz 2. Ich meine, an Johann André Vorfang da vorne haben wir uns in den letzten Wochen sehr gewöhnt. Da überrascht es fast ein bisschen, dass er am ersten Tag nur 14. geworden ist. Aber Lindwig, wo man sich so dachte, oh, sollte der nicht vielleicht eine Pause einlegen? Dem hat es offensichtlich gut getan, weiterhin in diesem Wettkampfrhythmus zu bleiben.
Vor allem auch wirklich sehr stabil. Also er hat jetzt nicht nur einen Sprung runtergebracht oder da mal einen Sprung, sondern wirklich souveräne Sprünge gezeigt. Und ich denke, das Selbstbewusstsein hat er jetzt auch. Und wenn ich sehe, am Samstag waren es dann aufs Podest, haben auch gerade mal 2 Punkte gefehlt. Das war ja sehr eng, abgesehen von Kobayashi. Die waren ja innerhalb von ein paar Zehntel teilweise. Ja, da hat er auch auf jeden Fall sich einen Namen gemacht und genau richtig in seine Form gekommen.
Das ist auf jeden Fall ein Zeichen der Zuversicht in den Reihen der Norweger. Die anderen Nationen müssen sich zumindest in dem Sinne geschlagen geben, dass der Gesamtweltcup jetzt nur nach Österreich gehen kann. Das haben sie heute auch, fand ich ganz interessant, in ihrer Pressemitteilung ausdrücklich betont, dass übrigens jetzt nur noch Österreicher die große Kugel holen können. Aber ja, gut, Stefan
Das
Kraft
ist jetzt
ist
auch
wirklich.
nicht so eine Überraschung. Also ich
Nee.
glaube, da hätte so viel noch zusammenlaufen müssen, dass da überhaupt
Ja.
noch ein Nicht-Österreicher den Gesamtweltcup irgendjemand streitig macht. Also ich glaube, das
Ja.
haben wir schon seit ein paar Springen gewusst, dass das fast nicht mehr möglich sein wird.
Es läuft jetzt auf das Duell zwischen Daniel Tschofenik und Jan Hörl hinaus. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon thematisiert. Stefan Kraft können wir aus der Rechnung, glaube ich, ausklammern. Das Ärgerliche nur für Hörl ist natürlich, dass er diese Big Points, die du ja auch so gerne ansprichst, in diesen vorderen Regionen Obwohl Chofenik diesmal nicht auf dem Podium stand, aber dann trotzdem nicht gut machen konnte, weil er am ersten Tag nur zwei Plätze vor ihm war und dann am Sonntag wieder zwei Plätze hinter ihm.
Ja, und man muss ehrlich sagen, wenn man nicht auf dem Podest ist, dann wird es schon langsam zäh, irgendwie Punkte gut zu machen. Gerade wenn man dann in Anführungsstrichen nur Sechste wird, ich glaube, dann gibt es noch 36 Punkte oder vor Platz 7 oder 40 Punkte. Also es ist wirklich
Ja, 40,
sehr großer
genau.
Unterschied. Und wenn wir dann manchmal die Abstände auch sehen, dass es sich manchmal nur um Zehntelentscheidungen fällt. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert, dass einfach die Gesamtweltcup-Punkte, finde ich, zu sehr abfallen dann nach dem dritten Platz. Und das sieht man auch beim Gregor Deschwanden, der springt so eine Top-Saison. Aber er macht eben, wie du schön gesagt hast, nicht diesen ganz die Big Points, sondern sammelt dann manchmal nur seine 36 Punkte, seine 40 Punkte, obwohl er immer Top 8 oder so ist. Oder oft gewesen ist.
Ja, für ihn ist das Wochenende denkbar schlecht losgegangen, weil er, wie seine Teamkollegen, auch davon betroffen war, dass die Ski mal wieder nicht angekommen sind. Das ist irgendwie ein Thema, was in dieser Saison sehr, sehr präsent ist. Kann mich nicht erinnern, dass das auch bei beiden Geschlechtern so präsent gewesen ist in der jüngeren Vergangenheit. Dementsprechend am ersten Tag 17. und am zweiten, muss ich ihn jetzt ehrlicherweise mal suchen, 28. Also da wäre er sicherlich ein Befürworter von Streichresultaten, weil so schlecht haben wir ihn in dieser Saison noch nicht gesehen, leider Gottes.
Ja, jetzt hat er eben mal die zwei Ausreißer nach unten gehabt. Aber wie ich schon gesagt habe, man muss wirklich schauen, was er für eine Saison bisher gesprungen ist. Immer vorne mit dabei gewesen, dann sozusagen auch Einzelkämpfer. Und dass es jetzt vielleicht auch mal einen kleinen Knick gibt. Vielleicht lagen auch die Schanzen einfach mal nicht so, im Gegensatz zu anderen Schanzen. Und ich kann nur für ihn hoffen, dass er dann in Trondheim wieder ein bisschen weiter da vorne ist. Würde mich natürlich auch für ihn sehr freuen. Was sich ja auch irgendwo verdient hätte nach so langer Zeit und mit so einer richtig guten, konstanten Saison.
Definitiv, da kann ich mich nur anschließen. Wenn wir sonst noch schauen, es gab ja auch einige Springer, die quasi wieder reinrotiert sind, weil andere zu Hause geblieben sind. Also aus dem deutschen Team, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hat ja Karl Geiger zum Beispiel die Japanreise ausgelassen. Im österreichischen Team Michael Heiböck und dann tauchte Manuel Fettner wieder auf, der ja jetzt so ein bisschen zum Pendler zwischen dem Weltcup und dem COC verkommen ist. Aber sich mit Platz 8 und Platz 11 schon wieder angeboten hat. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie da die WM-Tickets eigentlich vergeben werden, weil die Männer haben jetzt vor der Weltmeisterschaft keine Springen mehr und die Trainer müssen sich jetzt diese Woche entsprechend festlegen, wenn sie da mitnehmen. Und ich sag mal so, Andreas Wiethölzl möchte ich jetzt nicht sein, ehrlicherweise.
Ich glaube, irgendwie möchte man er sein und irgendwie auch nicht. Also das war ja die Saison schon ganz oft so. Wir erinnern uns an der Vierschanzentournee und überhaupt, wen er wann wo mitnimmt, wo der Manuel Fettner natürlich auch schon zugucken musste, mehr oder weniger bei der Vierschanzentournee. Jede andere Nation wäre froh, wenn er so einen Springer vorne hätte. Und ich denke auch, dass der Manuel noch besser geworden wäre in der Saison, wenn der hätte immer mitspringen dürfen. Ob er wirklich mitkommt, ich weiß nicht, wie viele sie mitnehmen, die Österreicher, aber wenn ich dann sehe, da sind Daniel Schofenig, Stefan Kraft, Jan Hörl, der Ordner Maximilian, geht eigentlich kein Weg vorbei. Dann haben wir den, ich denke mal, Michi Heiböck, der ist auch
Ja.
gesetzt. Ja, wen gibt er dann noch die Chance? Gibt er eher noch einen jüngeren Athleten die Chance? Gibt dann Manuel Fettner nochmal die Chance, weil er sagt, das könnte vielleicht auch die letzte Weltmeisterschaft sein für einen Manu. Aber sein Ziel wird natürlich auch sein, dann mit dabei zu sein und nicht nur als Ersatzmann mitzufahren. Und selbst das ist ja dann schon, wenn du in Österreich zur WM fährst, dass du überhaupt dann erstmal starten darfst. Da gucken höchstwahrscheinlich drei richtig gute Athleten zu, die ums Podest springen könnten und die müssen dann zugucken, wie die anderen eben ums Podest springen, beziehungsweise um die Medaillen dann, besser gesagt.
Ja, das ist hart. Also ich hatte mich heute Morgen im Vorfeld nochmal mit den Regularien beschäftigt. Bei den Männern ist es tatsächlich so, dass sogar sechs mitreisen dürfen und auch beim offiziellen Training antreten dürfen, sodass sie da zumindest eine Ausscheidung springen können, was die Trainer sicherlich auch in Anspruch nehmen werden. Aber allein in Österreich in diese Top 6 zu kommen, das ist sportlich. Da musst du schon echt was auf dem Kasten haben.
Und dann nochmal eben auszusortieren. Also da möchte man
Ja.
wieder nicht bei Anni Wiethölzl in der Haut stecken, weil wenn er Pech hat, in Anführungsstrichen, sind seine sechs Athleten unter den Top 10 oder Top 15,
Ja.
da kannst du ja wirklich nur sagen, ja, du musst jetzt leider zugucken, obwohl du in jeder anderen Nation der Top-Springer mit wärst.
Und die anderen Nationen fragen, ob sie sich nicht einen ausleihen können. Ja,
Genau.
das wird sehr, sehr knifflig für ihn, aber gut, das ist in diesem Fall ein schönes Berufsrisiko, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. neige dazu, das zu wiederholen, was wir in der vergangenen Woche über das deutsche Team gesagt haben. Sicherlich auch nicht das erste Mal, dass da die Besetzung für die Weltmeisterschaft im Grunde genommen sich von alleine aufstellt, einfach weil sich keiner anbietet. Es war jetzt in Sapporo leider Gottes auch so. Ich wurde am Samstag vom Luki schon gefragt, ob die Flugshow jetzt wegen der Leistung der Deutschen eine Staatskrise ausruft. Also ich glaube, dafür ist das Skispringen nicht relevant genug, lieber Luki. Aber also ich habe nur die Ergebnisse gesehen und dann die Sprünge der besten drei in unserer Eurosport-Übertragung aus Lugano, die wir dann hatten. Und als ich dann das vollständige Ergebnis gesehen habe, ist mir dann doch echt die Spucke weggeblieben. Also das war wirklich schon verheerend schlecht, muss man sagen. Aber immerhin, am Sonntag ging es ein leichtes Stückchen bergauf, vor allem mit dem 9. Platz von Andreas Wellinger. Aber ob sich die Reise für die Jungs jetzt nach Japan gelohnt hat, da möchte ich doch mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen hintersetzen. Wie siehst du das?
Ja, insgesamt klar, wenn man immer in die Glaskugel schauen könnte, hätte man auch gesagt, Mensch, wäre Pius noch zu Hause geblieben, warum hat er sich jetzt den Trip angetan? Aber ich denke mal, sie haben das auch entschieden, weil das Training vielleicht nicht schlecht lief. Und bei den anderen auch klar, wenn man gewusst hätte, so ein Ergebnis kommt bei raus, dann wären sie nach Lake geschlossen nach Hause geflogen, hätten vielleicht ganz junge hingeschickt, aber die Juniorenweltmeisterschaft läuft ja auch parallel. Also ist ja dann auch nicht mehr so viel Auswahl und ja, sehr schwierig, was man jetzt noch wirklich in der kurzen Zeit verbessern kann. Schwer zu sagen. Beim Andy Wellinger bin ich ja immer noch der Meinung, wo ich immer denke, Mensch, jetzt hat er's, jetzt läuft's irgendwie. Und dann kommt wieder irgendwie so eine Gurke raus, was er ja auch selber weiß. Und sehr schwer von außen zu sagen, was da eigentlich jetzt so schief läuft, dass es eben so läuft, wie es gerade läuft, beziehungsweise nicht läuft, muss man ja fast sagen.
Ja.
Und ja, das tut einem für die Jungs leid. Klar, der Karl Geiger, der war jetzt nicht dabei. Und auch Philipp Raimund. Aber ja, für den Andi, man merkt, dass es ihm gerade keinen Spaß macht. Auch Pius Paschke macht eigentlich im ersten gar nicht so einen schlechten Sprung. Ich denke, dass man ihn jetzt nicht mehr zu den Top-Favoriten zählen muss. Aber wenigstens Top 15, aber selbst das ist ja mittlerweile sehr, sehr anstrengend, sehr zäh geworden für ihn.
Und dann macht man sich natürlich auch automatisch Gedanken. Ich glaube, über eine Einzelmedaille braucht man gar nicht zu fantasieren nach aktuellem Stand der Dinge, wenn da nicht alles auf einmal für einen von denen läuft. Aber was bedeutet das vor allem für das Teamspringen? Da ist man, hat man sich mittlerweile durch die Leistungen auch in eine absolute Außenseiterrolle gesprungen, wenn es um die Medaillenfarben geht dann.
Gut, Skispringen ist Skispringen, da kann viel passieren, haben wir jetzt wieder gesehen bei Ryoyo Kobayashi. Ich meine, dass jetzt ein ganzes, gesamtes Team so die Kurve schafft, glaube ich auch nicht, aber auch bei einer Weltmeisterschaft kommt immer viel zusammen, wo auch der Zeitplan streng getaktet ist und vielleicht mit ein bisschen Glück springen sie um Platz 3 mit, aber es wird verdammt schwer. Da sind jetzt auch andere Nationen einfach zu stark geworden. Und mal gucken, wie sie reinkommen. Vielleicht kommen sie ja nicht so schlecht rein. Vielleicht hilft auch das Mixed-Team-Springen wieder ein bisschen. Ich denke mal, den Druck können sie sich jetzt auf jeden Fall rausnehmen. Und vielleicht hilft das ja ein bisschen, dass sie wieder lockerer werden dadurch, weil, ich sage mal, die Top-Favoriten sind andere. Die Norweger werden enormen Druck verspüren, gerade weil sie jetzt auch so gut springen. Und dann noch Heim-WM.
Ja,
Also das
ja.
kann auch eine Last sein, das ist nicht immer. Und sie können jetzt eigentlich, ja, befreit nicht hinfliegen, aber ohne Erwartung würde ich fast sagen. Und das hilft ja manchmal.
Absolut, ja. Der Jakob hat uns auch gefragt, wo der Samstag, den ich schon angesprochen hatte, unter den schlechtesten deutschen Ergebnissen rangiert. Also ich habe da jetzt keine Rangliste, wie auch immer man das nennen möchte, aber die Eurosport-Kollegen hatten das recherchiert und herausgefunden, dass das letzte Mal, dass es auf einer Großschanze so schlecht lief, im März 2010 in Oslo der Fall war, als Martin Schmidt als bester deutscher 40. wurde. Das war seinerzeit nach den Olympischen Spielen in Vancouver. Und davor war es dann ein 27. Platz von Maximilian Mecheler beim Skifliegen in Vikersund 2011. Das war auch rund um die WM in Oslo damals. Also man kann schon davon reden, dass es historisch schlecht war. Aber ja, vielleicht ist das jetzt auch wirklich der Rudi Völler sagen, Rudi Völler würde sagen, der Tiefpunkt vom Tiefpunkt, den sie jetzt wirklich hinter sich haben. Natürlich klar, dass die Diskussionen um Bundestrainer Stefan Horngacher weiter anhalten. Wir wurden auch gefragt, wie unsere Einschätzung dazu ist. Aber es ist ja völlig klar, dass da während der Saison auf gar keinen Fall irgendwas passiert. Das wäre auch sehr, sehr atypisch. Einerseits fürs Skispringen und B für den Deutschen Skiverband. Aber man kommt ja nicht umhin, sich dann im Frühjahr zusammenzusetzen und mal knallhart auf den Tisch zu legen, warum die Saison eigentlich so den Bach runtergegangen ist, spätestens nach der Vierschanzentournee.
Ja, vielleicht ist auch einfach zu gut angelaufen mit Piers Paschke, auch mit Andreas Wellinger, auch teilweise Karl Geiger. Und ich denke, jetzt wird nichts passieren, also zumindest nicht vor den Weltmeisterschaften. Und dann bin ich auch gespannt, ob sie in der Konstellation weitermachen. Olympische Spiele stehen ja dann auch an. Oder ob man dann doch sagt, neues Trainerteam, aber man muss ja auch erstmal ein gutes Trainerteam finden. Und was ja so ein bisschen erschreckend ist, finde ich ja, dass sich das so durchzieht, auch im COC,
Ja.
bei der Juniorenweltmeisterschaft, dass innerhalb von jetzt gefühlt einem Jahr, dass auf einmal die Deutschen das Skispringen verlernt haben.
Ja, das ist auch der Punkt, der mich nachdenklich macht und wo ich sage, also mit einem Bundestrainerwechsel allein ist es nicht getan. Also das betrifft in dem Fall das gesamte deutsche Skispringen. Über die Junioren-WM sprechen wir nachher noch kurz. Und kommen zu einem, der das letzte Mal gefühlt zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens bei der Junioren-WM unterwegs war, nämlich dem Skisprung-Dinosaurier Nuriaki Kasai hat sich mal wieder die Ehre gegeben. Ist ja so der Klassiker. Schafft das in die nationale Gruppe in Sapporo oder schafft das nicht? Ich muss ehrlich sagen, ich habe logischerweise gar keinen Sprung von ihm gesehen. Deswegen kann ich zu seinen Leistungen auch nur anhand der Ergebnisliste was sagen. Für das Springen am Samstag nicht qualifiziert und am Sonntag 45. Das haben wir von ihm schon mal besser gesehen, aber gut. Ich weiß gar nicht, was man da sonst so groß zu sagen soll.
Ja, irgendwo Respekt, dass er noch springt. Ich meine, man muss
Ja.
mal überlegen, wie alt darf man ja jetzt wirklich beim Sagen, er ist. Und was er vor ein paar,
52, ja.
genau, vor ein paar Jahren noch geschafft hat, in dem Alter, größten Respekt. Aber vielleicht hat er es dann doch ein bisschen verpasst, aufzuhören, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Aber ich denke, ihm macht das einfach Spaß. Japan hat da ja eh eine ganz andere Ansicht und eine ganz andere Sportkultur als wir. Ich glaube, da könnte man auch eine extra Sendung mal dazu machen. War mir auch alles nicht so bewusst, bis ich mich mal auch mit einigen unterhalten habe, jetzt im Oktober in Klingenthal. Und das war schon sehr interessant. Und da laufen noch ganz andere Sachen zusammen, warum die eigentlich nur springen. Und ja, mal gucken, ob er es wirklich noch mal irgendwo schafft ins Team. Aber ich denke, es wird nicht leichter, auch mit der ganzen Materialumstellung und was eben alles dazugehört. Und irgendwann kann man die Leistung eben, glaube ich, auch körperlich einfach nicht mehr so abrufen wie vielleicht noch ein 30-Jähriger.
Ja, das wäre überirdisch, wenn er das schaffen würde. Klar, jetzt könnte man sagen, im hätte, wäre, wenn, hätte er sich gefreut, wenn die WM letztes Jahr gewesen wäre. Da wäre er vermutlich sogar dabei gewesen, angesichts seiner eigenen Leistungen und seiner Landsleute. Aber dieses Jahr wird es, denke ich mal, nicht reichen. Also da werden sie dann vier, fünf andere schon zusammenkratzen. Zumal, wenn man sich die restlichen Leistungen anschauen, die sich ja zumindest mal den Heimvorteil irgendwo zunutze gemacht haben, weil wir am Samstag mit Ren Nikaido und Naoki Nakamura noch zwei weitere Japaner in den Top 10 sehen, was auch eine Seltenheit geworden ist in den vergangenen Jahren. Also zumindest die drei sind auf jeden Fall mal gesetzt und dann werden sie schon noch zwei andere Herrschaften finden, die sie mit nach drunter nehmen können.
Ja, und ich sage mal, mit der Form, die der Ryo Kobayashi hat und auch gerade die anderen zwei, die du erwähnt hast, sind sie schon auch ein Favorit im Teamspringen mit. Also vielleicht nicht Gold, weil da wissen wir Österreich, selbst Norwegen, aber auf
Ja,
jeden
aber
Fall
Bronze.
Medaillen. Genau, das wird, glaube ich, sehr spannend zwischen Slowenien, Japan und natürlich auch Deutschland. Da ist halt noch ein Kandidat wieder dazugekommen, der ernsthaft um Bronze mitspringt, was vielleicht vor 3, 4 Wochen auch noch nicht so der Fall war, wo vielleicht das deutsche Team noch mit viel Glück und mit viel Konstantheit da gut und Bronze mitgesprungen wäre, aber jetzt wird schon, selbst das wird jetzt schon eng, wenn es alles normal stattfindet und sie sich jetzt wirklich nicht noch verbessern.
Ja. Dann dürfen auch die Slowenen sich sicherlich nicht außer Acht lassen, auch wenn da natürlich nur Domen Prioc so richtig aufgezeigt hat an dem Wochenende. Angela Niszek war gar nicht mit dabei, aber zur WM-Vorschau kommen wir dann in der nächsten Woche nach dem Weltcup in Hinzenbach. Da machen wir dann quasi eine geteilte Folge. Das eine wird der Rückblick auf die beiden Frauen-Weltcups in Hinzenbach sein und dann natürlich noch eine WM-Vorschau, zumindest zur ersten WM-Woche, denn natürlich wird es in diesem Jahr auch wieder Sonderfolgen zu den Titelkämpfen in Trondheim geben. Wenn du sonst nichts mehr zu den Männern hast, liebe Uli, können wir auf das Wochenende der Frauen in Jukno vorausschauen.
Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, Auch wenn wir schon viel über sie gesprochen haben, war es ja doch von Kamis doch mal ein kleines Erfolgserlebnis mit Platz 16 am Sonntag und zumindest mal ein bisschen, ja, für ihn, glaube ich, mal ein bisschen aufatmen und schon positiv, denke ich, was er da geleistet hat. Und ja, ich denke, er wird jetzt bei der WM kein Wörtchen mitreden, auch die Polen insgesamt nicht. Aber wenn man die ganze Saison mal betrachtet, war es auf jeden Fall für ihn mal wieder ein Ausrufezeichen.
Das muss man sagen, wenngleich es natürlich angesichts dessen, was im polnischen Verband gerade los ist, wieder untergegangen ist, nachdem Alexander Stöckel schon wieder seinen Rücktritt angekündigt hat. Darüber werden wir an anderer Stelle sprechen, sobald uns da auch ein bisschen mehr Details zu bekannt sind. Das würde jetzt in diese Folge nicht reinpassen, aber seid euch sicher, es wird hier auch in der Flugshow thematisiert werden. Ja, Ljubno, ein wie gewohnt stimmungsvoller Weltcup. Und ich muss sagen, gerade das Springen am Samstag fand ich doch echt sehr, sehr spannend. Ich hatte die Ehre, das mit dem Kollegen Hans-Peter Pohl für Eurosport kommentieren zu dürfen. Wir haben beide großen Spaß gehabt bis zu diesem letzten Sprung von Thea Minjan Björset, der natürlich auch das Ergebnis und dann entsprechend auch die Siegesfeier von Nika Prioc bei ihrem ersten von zwei Siegen überschattet hat. Sie springt Schanzenrekord im ersten Durchgang. Das alleine, da muss man echt den Hut vorziehen, mit 97 Metern in eine Dimension, wo wir alle nicht geglaubt hätten, dass man das überhaupt stehen kann auf der Schanze. Und dann im zweiten Durchgang stürzt sie bei 94,5 Metern, fällt noch auf Rang 3 zurück. Aber was natürlich im Vordergrund steht jetzt, dass man sich große Sorgen macht um das, was mit ihrem linken Ellenbogen und mit dem linken Knie ist. Du hast dir den Sturz vor der Sendung nochmal angeguckt. Was sind so deine ersten Eindrücke davon?
Ja, also erstmal tut es mir unheimlich leid, dass das passiert ist. Wir kommen ja nachher noch kurz auf die Juniorenweltmeisterschaften zu sprechen, wo auch ein schwerer Sturz von einer Norwegerin passiert ist. Ein herber Rückschlag, nicht nur fürs norwegische Team, vor allem für sie natürlich selber, für die Thea. Zu dem Sturz an sich kann ich gar nicht so viel sagen. Die Kameraperspektive war ja doch sehr weit weg. Eigentlich war es ein normaler Sprung. Sie ist auch, denke ich, gut gelandet und dann fällt sie oder über die Ski. Wir hatten ja vor der Sendung schon mal kurz gesprochen. Vielleicht war das Knie auch schon angeschlagen von dem 97-Meter-Sprung. Lupnio anscheinend ist nach wie vor eine Schanze, wo es sehr schwer ist, weite Sprünge zu stehen, weil die Kompression einfach so stark ist. Ich kann mich auch noch erinnern, wo ich gesprungen bin. Wenn man da über 90 Meter gesprungen ist, dann wusste man fast, dass man mit auf dem Podest ist. Und selbst da war es schwer, Landung zu setzen, weil man auch irgendwie immer so in Rücklage so ein bisschen reinkommt, gefühlt. Und ja, tut mir unheimlich leid. Dass sie dann noch Dritter wird, ist eigentlich auch noch Wahnsinn. Ist nur ein kleiner Trost auf jeden Fall. Und das vor der Heim-WM in so einer guten Form, das hat natürlich auch das ganze norwegische Team sehr, wird das sehr schwächen, weil ich denke, sie wären Goldfavorit gewesen aus meiner Sicht. Ja, unheimlich leid. Ich hoffe, dass vielleicht es nicht ganz so schlimm ist, wie es jetzt aussieht. Die Untersuchungen stehen ja noch aus. Dass sie sich gut erholt, schnell zurückkommt. Ich meine, sie ist auch erst 21 Jahre alt. Ja, und das kann schon, wenn es ganz dumm läuft, Karriereende sein, beziehungsweise so ein Karriereknick. Und man muss ja auch erstmal wieder auf die Schanzen sich trauen. Ja, in Lugnir sind schon viele schwere Stürze passiert. Ich glaube, das kommt einfach, hängt einfach damit zusammen, dass es extrem schwer ist, weite Sprünge zu stehen. Und was ich nicht verstehe und was ich nicht nachvollziehen kann, sie lassen die Mädels so oft so kurz springen. Auf Schanzen, wo ich denke, Mensch, da hätten sie auch noch 10 Meter weiter springen können, was auch harmonische Schanzen sind. Und genau in Ljubno, wo man vielleicht nicht unbedingt die Frauen bis runterspringen lassen muss, ja, da wird eben runtergesprungen, was geht. Und auch wenn das eine Hillsize 94 ist, aber eigentlich sagt man, Hillsize 94 ist schon dann so ungefähr fast das Maximale, was man springen sollte, wählen sie dann doch den Anlauf so, dass viele an die 90-Meter-Marke springen. Und wir haben schon oft gesagt, oder ich habe es damals so empfunden auch und viele Athletinnen auch, dass der Hillsize viel zu weit unten ist auf der Schanze. Tut mir extrem leid, auch für den ganzen Veranstalter, weil wenn ich gesehen habe, was da wieder los war, ja, wäre ein
Ja.
perfekter Wettkampf gewesen, würde ich sagen, für viele Nationen. Aber das war natürlich der absolute Stimmungskiller und ich hoffe, wie gesagt, nur, dass sie da halbwegs trotzdem glücklich oder, na, glücklich nicht, aber glimpflich herauskommt.
Da kann ich mich nur anschließen. Also das muss ich auch sagen, das hat mich sehr, sehr mitgenommen, schon auf Sendung, weil das echt so ein negativer Plot-Twist war. Und Ja, du dann einfach nur noch mit den Gedanken bei der Springerin bist und hoffst, dass es sie nicht so schlimm erwischt hat, wie es ausgesehen hat. Aber klar ist jetzt schon, das hat das Team auch bekannt gegeben, dass diese Saison auf jeden Fall für sie vorbei ist. Wenn es nur das ist, hat sie, glaube ich, alles Glück der Welt gehabt. Aber ich glaube, für den Moment muss man damit mehr rechnen. Aber da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Was ich dann wiederum aber konsequent fand von norwegischer Seite, dass die heute am Sonntag dann geschlossen nicht angetreten sind, dass sie gesagt haben, wir passen aufeinander auf und gehen jetzt kein unnötiges Risiko ein vor der WM. Und da verzichtet man dann auch auf Weltcup-Punkte. Also das fand ich sehr, sehr nachvollziehbar da aus Teamsicht.
Ja, und ich denke auch, dass alle mit angezogener Handbremse irgendwo gesprungen wären, weil die Schanze ja auch eben so ist, wie sie ist. Und ja, ich glaube, noch ein Ausfall können sie nicht verkraften. Und man muss ja auch ehrlich sagen, die anderen Norwegerinnen haben ja auch wirklich zumindest an dem Samstag keine größere Rolle gespielt, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine übersehen habe auf der
Nee.
Liste. Von daher fiel das vielleicht auch nochmal dadurch ein Tick leichter, muss man vielleicht auch ehrlich sein. Als wenn jetzt vielleicht noch drei Norwegerinnen wären, die unter den Top 10 sind. Aber der Christian Meyer ist ja da eh sehr konsequent. Das habe ich ja schon ein paar Mal auch erwähnt, wie er das mit der Rena Kwanda handhabt und weiter handhabt. Sie ist ja nicht mal mit angereist, hast du mir noch erzählt. Genau aus
Ja.
diesen Gründen anscheinend, wo
Ja.
sie auch wichtige Weltcup-Punkte verliert, auch für den Gesamtweltcup. Weil sie hätte ja auch noch ein bisschen Außerseitenchancen gehabt, vielleicht, oder zumindest in den Top 3. Lässt ja da viele Punkte liegen an so einem Wochenende. Aber die Heim-WM ist halt wichtiger. Und das wollte ich noch sagen. Wie oft hat man als Athletin oder als Athlet eine Chance, eine Heim-WM zu springen und dann noch mit einer super Form? Und das haben sie jetzt eigentlich der Thea irgendwo genommen. Und ob sie das überhaupt nochmal in ihrer Karriere erlebt, eine Heim-WM oder überhaupt so ein Großereignis, ist stark zu bezweifeln.
Da schließe ich mich dir vollumfänglich an. Ja, das war ein absolut gebrauchter Samstag für die Norwegerinnen. Heidi Dyhre-Trosserud im ersten Durchgang disqualifiziert, weil der Anzug zu groß war. Anna-Odine Strøen im zweiten, die wäre unter die besten 10 gesprungen, aber auch die hat dann heute am Sonntag gesagt, also ich schenke mir das Ganze. Ja, es wird dann natürlich auch wieder über die Schanze diskutiert. Nicht, weil es nicht ein toller Ausrichter ist, wie du schon gesagt hattest, sondern eben, weil die Schanze so ist, wie sie ist. Wir haben den Vorschlag bekommen, sollte man die Station in Zukunft ersetzen, zum Beispiel mit der Normalschanze in Planica. Da kann ich nur entgegnen, auch die Schanze hat schon einige Knie gekostet in der Vergangenheit. Erinnert euch beispielsweise an den Sturz von Luisa Görlich beim Saisonfinale. Wir kommen nachher noch auf sie. Aber das alleine wird nicht das Allheilmittel sein.
Ja, ich denke, dann ist es eben ein Wettkampf, wo nicht so weit gesprungen wird. Dann wird eben
Ja.
ausnahmsweise mal in so einem Wettkampf 90 Meter eben nur in Anführungsstrichen gesprungen. Ich glaube, das ist schon manchmal schwer, die Weite zu stehen, weil sie machen es auf so vielen Schanzen, wo ich wirklich das nicht nachvollziehen kann. Und genau auf der Schanze, wo es wirklich mal angebracht wäre, vielleicht die Athletin auch in Hinsicht, dass bald die Weltmeisterschaften anstehen. Ja, und Planitzer, wie du auch sagst, ist jetzt auch nicht wirklich besser. Du hast ja mal gesagt, Lugnow hat große Pläne, will sie komplett umbauen oder als Großschanze. Ich
Ja.
denke, der richtige Schritt wäre einfach, die Frauen dort nicht so weit springen zu lassen, weil die Schanze eben auch nicht, in meinen Augen, immer noch nicht wirklich Hillsize 94 ist, gleich Hillsize 90.
Genau, und das wäre jetzt noch ein Punkt, der mir auch eingefallen ist. Die FIS bleibt ja seit einigen Jahren konsequent dabei, die Hillsize nur anhand der Hangneigung festzulegen in dem Bereich, anstatt auch zu schauen, wie ist denn eigentlich die Flugkurve. Und Hinzenbach ist seit geraumer Zeit Hillsize 90 und Lugnow aber nicht. Und dieser Sinn erschließt sich mir nicht so ganz, warum man das so gemacht hat. Aber gut, so ist es halt. Die Kaya hat uns noch auf die Noten angesprochen, die Thea Miriam Bjørset bei ihrem Schanzenrekord bekommen hat, im Vergleich zum Beispiel zu einer Selina Freitag. Ich bin da komplett bei ihr. Würde sogar noch so weit gehen zu sagen, dass heute auch am Sonntag nicht konsequent benotet wurde, sondern teilweise auch nach Namen. Aber auch das ist ein alter Hut. Ich glaube, die Diskussion hat es zu deiner Zeit schon gegeben, liebe Uli. Da konnten manche Springerinnen so gut landen, wie sie wollten. Die haben aus Prinzip schon schlechtere Noten bekommen, warum auch immer.
Ja, aber dieses Jahr finde ich es schon noch mal extremer. Also wenn ich auch, ich finde, der Werner Schuster hat es eigentlich auch mal ganz gut gesagt. Er sieht immer noch nicht durch. Eigentlich sollte der Telemark mehr belohnt werden dieses Jahr, beziehungsweise mehr bestraft werden. Und dann gibt es manchmal Springer, die kacheln, bekommen eine 16, manche, die setzen Top Telemark und bekommen eine 17. Und Manche Noten, ich denke auch bei der Verschanzentournee, gerade wenn ich an Jan Hörl denke, waren die auch ausschlaggebend, wo ich sage, er war eigentlich zu schlecht bewertet in meinen Augen, weil der Sprung so weit war. Auch wenn man sagt, weit soll nicht mit reinzählen, aber sind wir ehrlich, wenn einer Hillside springt und dann Top Telemark macht, ich glaube, wir haben dieses Jahr auch noch nicht einmal groß die 20 gesehen. Und gerade auch der Daniel Schofenig hätte sie sich, glaube ich, schon ein paar Mal verdient. Weil wie soll ich sonst noch Skispringen, wenn ich da nicht eine 20 gebe? Und eigentlich haben sie eine neue Regel eingeführt. Manchmal wird sie bei Einzelnen komplett angewendet, wo ich denke, oh, das war jetzt auch keine 17. Also irgendwie, sie wollten es eigentlich strenger machen, dass der Telemark noch mehr Gewicht kriegt, aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ist alles gleich, beziehungsweise wird keiner so richtig belohnt, sondern eher bestraft.
Bei den Frauen finde ich das krass. Also die werden sowieso oder wurden in der Vergangenheit schon schlechter benotet als die Männer. Und das hat sich jetzt durch diese Verschärfung ja nochmal potenziert, kann man sagen. Also wenn du da siehst, dass eine 18 da schon das höchste der Gefühle ist, da finde ich das auch ein bisschen zweifelhaft,
Aber bei
ehrlicherweise.
den Männern merke ich es teilweise noch nicht. Also ja,
Ja.
ganz schwierig. Da müsste man jetzt mal einen einzelnen Wettkampf rausnehmen und nochmal Bilder sehen. Aber
Ja.
ja, so richtig zufriedenstellend ist es nicht.
Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja, die Frau des Wochenendes, wie schon an den letzten beiden, war auch Nika Prioc. Sie hat beide Springen gewonnen. Am Samstag ist die Siegesfeier ja, ins Wasser gefallen, wenn man das so formulieren möchte. Das fand ich aber auch sehr pietätvoll, dass sie da nicht noch die große Sause gestartet haben. Dafür war es am Sonntag dann umso mehr und ja, ich würde mal so behaupten, so zumindest eine Hand hat sie jetzt auf jeden Fall mal ganz fest an der großen Kristallkugel. Ich sehe ehrlicherweise nicht, was sich da noch gegen sie drehen sollte im Rest der Saison.
Das Einzige, was dazwischen kommen würde, was man natürlich nicht hofft, irgendeine Verletzung. Das wäre jetzt
Ja.
wirklich das Einzige, dass sie eben nicht mehr teilnehmen kann an den Weltcup-Springen. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt nochmal so ein Tief hat, dass gar nichts mehr geht. Dann wird sie vielleicht mal Zehnte. Aber selbst dann muss ja erstmal eine Kata auch Springen gewinnen. Also die Big Points, wie wir immer so schön sagen, machen. Und sie hat jetzt, glaube ich, fast 300 Punkte Vorsprung. Ja, das wird schon verdammt schwer, das einzuholen.
Ja, wenn du Katar gerade ansprichst, dann sprechen wir auch über ihr Wochenende im Vergleich zu dem, was in den letzten Wochen lief. Ist es ein Aufwärtstrend? Das können wir definitiv sagen, allein anhand der Ergebnisse. Platz 7 und Platz 5, aber es war wieder in beiden Springen der erste Durchgang, der nicht hingehauen hat und ihr dann schon so einen großen Rückstand beschert hat, dass sie da wieder nur Schadensbegrenzung betreiben konnte, anstatt ums Podest mitzuspringen. Ist dann trotzdem das, was sie mitnehmen kann, dass die Sprünge und entsprechend auch die Platzierungen wieder besser werden, dass sie das jetzt wieder hoffnungsfroh Richtung WM stimmen kann.
Ja, ich glaube, die kleine Schanze kam jetzt genau richtig. Ich weiß jetzt nicht, was sie genau für einen Fehler hat. Da müsste ich noch öfters Sprünge von ihr sehen. Aber anscheinend hat sie ja ein bisschen was mit dem Fliegen auch zu tun, mit der Verbindung, weil sie auf den größeren Schanzen jetzt eher gehapert hat. Und auf der kleineren hat es jetzt irgendwie funktioniert, auch wenn immer nur in einem Sprung. Vielleicht hat sie auch zu viel gewollt nach den Trainings- und Quali-Ergebnissen. Ist ja so, wenn man ein kleines Tief hat und denkt, jetzt geht's wieder. Und ich denke, beim zweiten konnte sie dann einfach aufspringen. Ich bin jetzt ehrlich, ich weiß gar nicht, was sie nach dem ersten Durchgang teilweise war, aber wenn ich sehe, sie springt den ersten 81,5 Meter am heutigen Tag und dann 93 Meter, da springt sie eigentlich um Sieg wieder mit 93 Metern.
Ja, ist
Und ich denke
bei
einfach, ja, dass die vielleicht im ersten zu viel wollte oder dann wieder den kleinen Fehler drin hatte, der auf der Schanze dann bestraft worden ist. Klar macht das Hoffnung, dass man sagen kann, eigentlich könnte sie wieder um Sieg springen, aber ob das jetzt unbedingt locker macht. Schwierig zu sagen. Ich glaube,
Ja.
es wird wie bei den Männern ganz entscheidend sein, wie die ersten zwei Sprünge in Trondheim verlaufen. Und da kann man dann wirklich mehr sagen, springt sie jetzt wieder um den Titel mit oder eben nicht.
Absolut. Aber eine, die sich auch berechtigte Medaillenhoffnungen machen darf, nicht nur weil die Ergebnisse stimmen, sondern auch die Sprünge, ist Selina Freitag. Sie wird an beiden Tagen Zweite und ich muss jetzt echt lange zurückerinnern, wann die mal einen Sprung hatte, wo ich so dachte, boah, den hat sie jetzt aber komplett versägt. Also die ist so konstant, so stabil. Das finde ich echt beeindruckend und ich finde es auch sehr gut, wie sie damit umgeht. Dann immer so Schulterzucken zur Kenntnis nimmt, ja, die Nika Priets ist halt besser, aber ich springe an meinem Leistungsmaximum.
Ja, das kann man eigentlich gut mit Jan Höll vergleichen. Das ist Selina
Ja,
Freitag bei den
stimmt.
Frauen oder
Ja.
beziehungsweise Jan Höll bei den Männern. Das kann man jetzt ja drehen, wie man möchte. Ist eigentlich
Ja.
auch so ein Beispiel, dass halt, dass das so ein Zufall ist, dass es jetzt genau in der Saison so zwei extrem trifft, finde ich schon. Ja, das hat man auch. Ich hatte auch eine Saison, wo ich so oft Zweite geworden bin, weil eben die Daniela Raschko oder Annette Sagen immer vor mir waren. Ja, da beißt man sich eben die Zähne aus. Im Nachhinein weiß man dann trotzdem zu schätzen, was das für eine Saison war. Aber ich habe auch gesagt, wenn man konstante Sprünge hat, die Ergebnisse kommen von alleine und genauso kommt der Sieg irgendwann von alleine. Vielleicht kommt er jetzt ja genau zum richtigen Zeitpunkt, aber man muss trotzdem mal sehen, wie konstant sie springt, was du schon sagst, über Wochen jetzt. Und ja, sie ist ja nicht umsonst Dritte, glaube ich, im Gesamtweltcup
Ja.
zurzeit. Und ja, mal gucken, was dann vielleicht noch nach vorne geht. Auf jeden Fall hat sie sich jetzt wieder ein bisschen Vorsprung erarbeitet, auch wenn Irina nicht da war, aber mit solchen Sprüngen und mit so einer Konstantheit kann man vielleicht auch unter den besten dreien dann bleiben. Auch wenn Irina Quandal wieder zurück ist, natürlich auch, ich sag mal jetzt, eine harte Nuss ist, wo man auch erstmal vorbeispringen muss. Aber die
Ja.
Platzierung hat sie mitgenommen, gibt ihr höchstwahrscheinlich Selbstvertrauen. Ich denke auch, in Hinzenbach, die Schanze wird ihr liegen und dann werden die Karten eh neu gemischt.
Definitiv. Und es soll ja schon deutsche Skispringerinnen gegeben haben, die ohne Weltcupsieg zu Großereignissen gefahren sind und dann trotzdem Titel gewonnen haben. Wer das wohl gewesen sein
Ja,
könnte.
gab es alles schon, das nicht nur einmal.
Ah, sehr schön.
Ja, es wird sehr spannend. Also ich freue mich schon drauf, weil es gibt wirklich so viele Athletinnen, auch bei den Männern Athleten, aber auch gerade auch jetzt mal bei den Frauen, was man ja nicht so oft hatte, gerade auf der Kleinschanze, glaube ich,
Ja.
die wirklich da um Medaillen überhaupt mitspringen. Und ich glaube, es wird so knapp werden, dass da eine dann, also eine wird ja Vierter, aber dass es so knapp wird. Genau, wenn ich auch sehe, Jacqueline Seifertsberger springt eigentlich eine richtig super konstante Saison, hat ganz wenig Ausreißer nach unten, aber eben fehlt es auch oft für ganz oben. Und da sind, finde ich, einige so, die eigentlich die ganze Zeit so in den Top Ten springen. Ja, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden.
Ja, also die mannschaftlich an diesem Wochenende sicherlich die Österreicherinnen zu nennen. Lisa Eder wird Vierte und Dritte. Jacqueline Seifertsberger hast du angesprochen, Fünfte und Vierte. Das ist schon echt konstant stark. Und dann überrascht auf einmal heute zum Beispiel eine Julia Mühlbacher, die war die ganze Saison noch nicht unter den Top 15 und wird dann auf einmal Achte. Die war sicherlich auch froh, dass mal wieder eine kleinere Schanze gesprungen wurde. Und ja, macht auf jeden Fall Vorfreude für die Österreicherinnen im Hinblick auf den Heimweltcup, der jetzt ansteht in Österreich. Wenn wir noch schauen auf das, was die Gastgeberinnen so fabriziert haben, muss man wirklich sagen, die nationale Gruppe, interessante Konstellation, weil natürlich auch einige von denen, die sonst dabei gewesen wären, jetzt bei der JWM geweilt haben. Aber es gab dann doch einige, die es in die Punkte geschafft haben, unter anderem auch Weltcup-Debütantinnen wie Mia Ingolic und Taya Sita mit den Plätzen 29 gestern für Ingolic und 21 heute für Sita und das vor der Kulisse. Das sind ja auf jeden Fall mal sehr, sehr beeindruckende Erfahrungen und Ergebnisse, die sie sammeln können, auch im Hinblick auf ihre weitere Karriere, denn die stehen ja noch ganz am Anfang von ihrer Entwicklung.
Ja, das auf jeden Fall, aber so insgesamt das slowenische Team. Also wenn sie gerade
Schwierig.
ihre Nika nicht hätten, ich glaube,
Ja.
die macht ganz schön viel weg. Also ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass so ein Nika Preetz nicht zu viel, sage ich mal, vertuscht, wie die eigentlichen Leistungen sind, weil das ist dann auch schwierig für so eine Mannschaft, weil es kann ja auch mal sein, wenn sie nicht so konstant springt, haben sie gerade irgendwie gar keinen vorne, auch eine Emma Klinitz. Ich glaube, ihr liegen eh nicht so die kleinen Schanzen, als solche kleinen Schanzen zumindest. Eigentlich für sie auch am Wochenende zum Abhaken, aber bei Emma Klinitz wissen wir auch, die kann dann wieder auftrumpfen komplett. Ist ja auch immer so ein bisschen eine Wundertüte, selbst wenn sie in
Ja.
Topform ist.
Ja.
Ja, aber sonst finde ich schon trotzdem, also das waren schon Achtungserfolge für die, die jetzt Debütantinnen und die dann nur Punkte gesprungen sind. Ich will das auch nicht schmälern, aber so insgesamt, Mensch, wenn man weiß, wie stark die mal als slowenisches Team waren, aber sind da eben auch einige weggebrochen. Also ich denke, die Trainer und alle drumherum, bedanken sich 100 Mal bei Sonika so ungefähr oder sind froh, dass sie die jetzt haben und dass die wirklich wieder so eine Saison hinlegt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin.
Absolut, ja. Ja, Emma Klinitz, finde ich, ist ein absoluter Sonderfall. Ich rechne schwer damit, dass wir sie in Hinzenbach nicht sehen, allein weil Juri Tepisch am Freitag schon gesagt hat, da also ihr Energielevel ist doch ziemlich, ziemlich niedrig. Also dann hat es ja keinen Wert, die kurz vor der WM nochmal zu einem Weltcup zu schicken, vor allem wenn sie eh nichts mehr zu gewinnen hat in der Wertung, oder?
Ja, und auch, man darf nicht vergessen, der Der Winter ist jetzt auch schon für die Frauen lang. Die waren schon in Japan, die waren jetzt in Amerika. Die einen
Im
verkraften das
Dezember noch in
besser, die
China.
anderen, genau, die
Ja.
verkraften das besser. Dann, meine, solche Reisen ist immer Gefahr, dass man auch sich mal irgendwo erkältet.
Ja.
Man ist ziemlich anfällig. Vielleicht, wenn er sagt, sie ist schon sehr am Limit von der Energie, vielleicht kam das auch noch oben drauf oder man möchte eben verhindern, dass sowas auch noch dazukommt. Und gerade das Wochenende hat man ja letztes Mal schon sehr lange drüber geredet. In Lake Placid war ja doch sehr zeitintensiv und sehr kräfteraubend.
Definitiv, ja. Wenn wir uns noch die kleineren Nationen anschauen, ein Achtungserfolg heute mal definitiv der 15. Platz von Anna Twardosch. Da hatte ich am Samstag ja schon gesagt, das hatte ich unter der Woche zusammen mit einem Kollegen rausgefunden, die erste Polin, die bis dato 5-mal in Folge in die Punkte gesprungen ist, überhaupt im Frauenweltcup. Das ist auch schon mal ein Brett von der Statistik, wie ich fand. Am Samstag ausgeschieden und dann 15., das zweitbeste polnische Ergebnis im Weltcup überhaupt. Es ist schön, dass es da mal so einen Fingerzeig gegeben hat von ihr, aber auch da ja eine Entwicklung, die sich in den letzten Wochen ja schon angedeutet hatte, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ein bisschen konstanter auch, dass es nicht nur so eine Eintagsfliege ist, sondern wie du ja mit der Statistik schon gesagt hast, öfters passiert ist. Dann haben wir mal wieder eine Chinesin dabei. Das ist ja auch immer so.
Ja,
Die kommen und
Farbtupfer.
gehen,
Ja.
egal wie gut sie sind. Was auch irgendwie auch keiner nachvollziehen kann, was die machen. Ich denke auch von der Carolina, von der Tschechin, die wurde
In Dratschkova,
24.
ja.
Ja, Intrasur, genau. Auch, denke ich, auf jeden Fall ein Achtungserfolg. Genau. Wenig, das ist jetzt zwar keine kleine Nation. Gut, Lara Malsina hat sich mal wieder ein bisschen mit in die Top Ten. Ich denke, das war auch für sie, ist, glaube ich, auch ein Stein vom Herzen so ein bisschen gefallen, ein bisschen Druck weg.
Ja.
Weil die Italienerin nach dem Sommer hat man ja vielleicht auch weiter vorne vermutet, obwohl wir zwei uns schon einig waren, dass das so nicht sein wird im Winter, höchstwahrscheinlich, wenn alle wieder dazukommen. Und, aber wer wirklich auffallend war, zumindest heute, die Japanerin so insgesamt, weil so zurzeit auch nicht mehr. Aber mit Platz 6 von Sara Takanashi, Yuki Ito Platz 7, dann kam schon, glaube ich, mit Platz 11 und 13 weitere Japanerinnen. Also vom Team her waren die nach Österreich dann fast schon die
Ja.
kompaktesten, also die dann vielleicht sogar, wenn man alles zusammenrechnet, zweite gewesen wäre im Teamspringen, wenn es da eins gegeben hätte.
Definitiv, ja. Samstag war er auch nicht verkehrt. Takanashi 6, Ito 9, Ichinou 10, Seto 12. Also die mausern sich so zu Geheimfavoriten in Richtung Teamspringen. Die werden, glaube ich, auch ganz froh sein, dass es in Trondheim auf der Normalschanze stattfindet für die Frauen. Da bin ich übrigens auch sehr gespannt, wie viele die Nationen dann tatsächlich schicken. Also es gibt ja einige, bei denen können wir davon ausgehen, dass sie halt leider Gottes kein Team stellen werden, weil sie nicht genügend Springerinnen haben werden. Aber wenn dann zum Beispiel die Chinesinnen dabei sind, so als Farbtupfer, wirkt, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Event dort auch auf jeden Fall.
Ja, und die Japanerinnen sind auf einmal wirklich wieder beim Teamspringen Medaillenkandidaten, zumal jetzt auch Norwegen natürlich leider sehr geschwächt ist. Für Österreich eine Top-Chance, da vielleicht sogar Gold anzugreifen. Und natürlich auch die Deutschen da mit, ja, vielleicht nicht um den Gold, aber auf jeden Fall Silber, Bronze. Zumal haben wir jetzt noch nicht erwähnt, nur zum Anfang mal mit Luisa Görlich, da auch auf einmal wieder eine angeklopft hat und gesagt hat, ich möchte eigentlich auch noch mit zur WM.
Ja, und da hat es mich wenig überrascht, dass von euch da draußen auch geradezu gefordert wurde, dass wir sie zum Adler der Woche krönen mit Platz 13 und Platz 12. Nach 331 Tagen Verletzungspause fällt mir kein Gegenargument ein, wie ihr den Adler nicht geben sollten.
Ja, und dann wirklich auch offiziell die WM-Norm geschafft. Also eigentlich muss er sie mitnehmen, gerade auch für die kleinere Schanze.
Dann tragen wir das so ein. Mal wieder eine deutsche Skispringerin, die den Adler der Woche bekommt und das auch völlig verdient. Und auch bei den Männern haben uns Vorschläge erreicht. Das eine wäre auch ein Mann, der sein Comeback gegeben hat. Ich glaube, er hatte sich sogar am selben Tag, ja, es müsste derselbe Tag gewesen sein, wie Luisa Görlich verletzt, nämlich Eetu Nuusinen, seinerzeit beim Skifliegen in Planica. Der hat sein Weltcup-Comeback gegeben mit Platz 26 und 29 in die Punkte gesprungen. Und der andere Vorschlag, der kam, war Alex Insam. Auch da wieder Grüße an unsere Ichs von den Sommer-Grand Prix-Folgen. Auch über den haben wir ja sehr, sehr oft gesprochen. Der ist mit Platz 15 und Platz 19 sein bestes Weltcup-Wochenende gesprungen. Was Wohin schlägt deine Tendenz?
Ja, dann fast eher trotzdem nach Finnland, weil das wäre ja selbst ohne Comeback schon ein
Stimmt,
bisschen
ja.
ein Erfolg gewesen für die Finnen mit Comeback hin oder her. Und ich denke, den Alex Insam, der kriegt schon noch den Adler der Woche. Ich denke mal noch eher vielleicht. Ja.
Ja, gut, dann geht der in diesem Fall an Eto'o Nnusi ein. Ich sehe auch gerade, er hat am 29. April Geburtstag, genauso wie ich. Sehr sympathisch. Finde ich gut. Ist eingeloggt. Dann sprechen wir noch ganz kurz über die Junioren-Weltmeisterschaften. Auch dazu haben wir eine Zuschrift bekommen von der lieben Kaya. Sie hat uns geschrieben, der Vorsprung von Ingvild Synnøve Midtskogen hat sie schwer beeindruckt. Lutits Kunststück als Doppelweltmeisterin zu wiederholen, also sprich Junioren-Weltmeistertitel und Erwachsenen-Weltmeistertitel, wird wohl nicht möglich sein, aber ich denke, für eine Medaille im Team könnte sie definitiv gut sein. Was denkt ihr? Fragt sie uns.
Naja, jetzt umso mehr, oder? Also,
Ja.
er ist, glaube ich, dankbar, dass er noch so ein Ausnahmetalent irgendwo hat. Hätte sich vielleicht auch so ins Team gesprungen, weil ich sag mal, da wäre immer noch ein Platz gewesen bei den Norwegerinnen, wo vielleicht der vierte Platz nicht eindeutig vergeben worden wäre, weil das wäre dann tagesformabhängig, wo sie, glaube ich, so oder so Chancen gehabt hätte, sich fürs Team anzubieten. Aber jetzt, nachdem, wie alles gekommen ist, denke ich, kann man gar nicht mehr an sie ihr vorbeischauen und hat sie auch gute Chancen, im Einzelnen zu starten.
Ja, vor allem, sie ist vor dem Wochenende in Ljubno 15. im Gesamtweltcup gewesen, ist schon dreimal in die Top 10 gesprungen. Also da kommst du eigentlich gar nicht an ihr vorbei. Und natürlich wird jetzt nochmal mehr auf sie gezählt, eben durch den Ausfall von Thea Minjan-Björset, aber auch, weil sie die neue Juniorenweltmeisterin ist. Sie gewinnt das Springen vor Ingrid Laute, die ist eigentlich nordische Kombiniererin, muss man dazu sagen. Ein absolutes Ausnahmetalent. Und dritte wird die Slowenin Taja Bodlai. Es hätte aber eigentlich sogar einen norwegischen Dreifachsieg gegeben, wenn nicht Kjersti Gräsli im zweiten Durchgang gestürzt wäre. Sie lag nach diesem ersten Durchgang noch auf dem Silberrang und ist dann bei 93 Metern schwer gestürzt. Hat sich das Kreuzband und das Seitenband im Knie gerissen. Also, das war dann schon die erste Hiobsbotschaft für das norwegische Team in dieser Woche. Sehr,
Das
sehr
wäre dann ja
bitter.
vielleicht auch noch eine gewesen für die WM mit der Leistung.
Möglicherweise, ja. Die hatte
Zumindest,
bis
dass man
dato
sie
zwar noch,
mitnimmt.
genau, die hatte zwar noch keine Weltcup-Punkte geholt in diesem Winter, aber das wäre mal ein Fingerzeig gewesen, ja. Und der Sturz hatte natürlich dann auch noch Auswirkungen auf die beiden weiteren Wettbewerbe, die stattgefunden haben, nämlich einmal das klassische Viererteamspringen. Da war dann zumindest ihre Schwester wieder mit dabei, die Ingrid Gräsli, die ist im selben Wettkampf gestürzt, hat sich zum Glück nur ein paar Prellungen zugezogen, aber entsprechend chancenlos waren die Norwegerinnen dann, wenn es um die Medaillen gegangen sind. Die hat dann für mich überraschend Deutschland gewonnen, nämlich Gold mit Lia Böhme, Anna Faye Scharfenberg, Julina Kreibich und Kim Emi Duschek vor Slowenien und Japan. Da könnte man fast sagen, das war mit die größte Überraschung in dieser Skisprungwoche neben dem Doppelsieg von Ryoyo Kobayashi, dieser Weltmeistertitel für die deutschen Mädels.
Ja, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Jetzt sind wir mal ehrlich, ich glaube, Norwegen hätte das unter normalen Umständen auch gewonnen. Da hätte kein Blatt dazu hingepasst. Ich weiß nur, dass der Wettkampf ja immer wieder verschoben worden ist. Also muss es da ja auch von Bedingungen nicht so top gewesen sein.
Ja.
Eine ist sogar in Einburg, hat ihre Karriere in Einburg angefangen, die Juliane Kreibich.
Ah, cool.
Die hat das Skispringen in Einburg gelernt. Da
Ja,
ist nämlich
guck.
der Papa beim IAT angestellt, der uns auch jahrelang begleitet hat. Der Sascha. Und ja, da sieht man mal Einborg, Talenteschmiede. Und aber dass die, also man hat, glaube ich, gedacht davor, maximal, da muss schon alles zusammenlaufen, dass die um Bronze springen. Aber die hatten keinen Ausreißer. Haben alle ihre Sprünge gezeigt, konstant. Und die anderen hatten alle so einen Ausreißer nach unten. Und sag mal, selbst mit Norwegen wären sie wirklich verdient Vize-Junioren-Weltmeisterin geworden. Also Norwegen ist ja mitgesprungen, aber du weißt, was ich meine. Und ja, war
Ja.
schon sehr überraschend und das war mal zumindest da im Nachwuchs, aber wir wissen selber, wie schwer es ist, im Weltcup dann anzukommen.
Ja,
Aber
das
auf
haben die
jeden Fall,
Medien.
was Mut
Ja.
macht, was aufbaut, den Juniorentitel nimmt ihn keiner mehr und ja, was ich ja so gerne immer sage, das kann ja wirklich auch im Kopf was frei machen. Bei manchen
Absolut.
ist es manchmal eine Blockade, weil sie denken, sie müssen es wieder beweisen, aber bei manchen ist es so ein Türöffner und ja, auf jeden Fall ein Achtungszeichen und Glückwunsch.
Absolut. Und was natürlich auch auffällig ist, was wir in den Konstellationen sonst ja so nicht haben, das sind alles Springerinnen aus den Stützpunkten in Ostdeutschland. Also wenn wir uns auch die Skivereine anschauen, Kim Embi Duschek für den SK Wernigerode in Sachsen-Anhalt, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir Julina Kreibich vom VSC Klingenthal, Lia Böhme ebenfalls und zu guter Letzt noch Anna-Fee Scharfenberg vom SC Motorzeller Mehles, also aus Thüringen. Die sind im Einzel 5., 9., 15. und 23. geworden. Also zumindest ein solides Mannschaftsergebnis. Mit den Medaillen haben sie da aber nichts zu tun gehabt. Genauso wenig wie im abschließenden Mixed. Die Teamspringen und das Mixed wurde dann alles an einem Tag ausgetragen, weil die Wetterbedingungen eben nicht so mitgespielt haben. Du hast das schon angesprochen. Da ist Deutschland dann auf Platz 4 gelandet mit Lia Böhme, Jan Kullmann, Julina Kreibich und Alex Reiter. Und die Medaillen gingen wenig überraschend Gold an Slowenien. Zumindest eine kleine Überraschung, die USA auf Silber und auf dem Bronzerang dann Österreich.
Ja, wenn man sieht, wo sonst Österreich alles dominiert, ist das ja schon wirklich eine große Überraschung,
Ja.
muss man ja wirklich sagen. Und ja, auf jeden Fall für die Amerikaner hat man das Gefühl, da geht ein bisschen was voran. Wenn du dann noch aufs Einzel kommst, sieht man ja auch wieder ganz knapp, dass wieder keiner aus Amerika Juniorenweltmeister geworden ist, wie letztes Jahr schon. Da
Genau,
waren, glaube ich, nur
nämlich
4 Zehntel dazwischen.
zwischen Platz 1 und 2. Ja, Stefan Embacher konnte seinen Juniorenweltmeistertitel verteidigen. Das ist auch keine Konstellation, die allzu oft passiert im Skispringen. Der Letzte, der das davor geschafft hatte, war Janne Ahonen Anfang der 90er. Dann Tate France auf Platz 2 und Bronze geht dann auch wieder an Österreich mit Simon Steinberger vom SC Meierhofen aus dem Zillertal, gleicher Verein wie Martin Höllwarth. Die Älteren unter euch werden ihn noch kennen. Bedeutet aber auch, und das ist uns zum Glück vor der Sendung noch eingefallen, dass wir da noch darauf zu sprechen kommen, dass die Juniorenplätze für den Weltcup neu vergeben werden. Österreich bekommt entsprechend der Regel einen Platz, denn es wird fixiert, egal wie viele Medaillen du holst, du bekommst nur einen Platz pro Nation. Und der zweite geht, wie im letzten Jahr, an die USA und ein dritter wird entsprechend nicht vergeben.
Ja, auch irgendwie dann schade. Hat eigentlich nur eine Nation so richtig was davon. Und dann zum Glück, der Stefan Embacher hat ja dadurch eigentlich nochmal höchstwahrscheinlich eine Weltcup-Saison erstmal geschenkt bekommen, zumindest ein startberechtigt, hat er sich ja auch verdient. Und auf jeden Fall eine extrem gute Leistung, das zu wiederholen, Juniorentitel, wie du auch sagst, haben nicht viele geschafft, weil sie entweder dann für die nächste Juniorenweltmeisterschaft schon zu alt waren, beziehungsweise dann nicht die Form hatten. Also das muss man auch erstmal schaffen. Ja, vielleicht hätte man auch überlegen können, wenn eben 200 von einer Nation oder drei von einer Nation die besten drei sind, dass man nicht doch dann nachnominiert irgendwie.
Ja, dann wäre der in diesem Fall dann an Slowenien gegangen mit Urban Simnic. Wäre sicherlich auch einer gewesen, der sich darüber gefreut hätte, aber der hat trotzdem auch zwei Medaillen geholt, neben dem angesprochenen Mixed-Titel, hatte dann noch Silber geholt im Mannschaftswettbewerb hinter Österreich. Das war, glaube ich, keine Überraschung, dass die da den Titel gewonnen haben. Aber die US-Amerikaner haben es im Team tatsächlich geschafft, um 4 Punkte sich gegenüber Deutschland durchzusetzen. Toller Erfolg für Jason Colby, Henry Lower, Bryce Klotz und Tate France. Ja, und für den deutschen Skiverband die Ausbeute. Nicht gut, aber ich sage auch erwartbar nicht gut.
Ja, ich glaube, das Gold, das hat schon viel rausgerissen. Damit hat auch, wie wir schon gesagt haben, keiner gerechnet. Sonst wäre es, glaube ich, ganz, ganz bitter gewesen, die Ausbeute. Aber wirklich, also wenn du das jetzt nochmal sagst, Respekt an das US-Team, Heim-JWM so aufzutrumpfen und dann, glaube ich, dann alle Medaillenfarben mitzunehmen, wenn ich jetzt, ne, Gold so.
Silber, Silber, Bronze.
Oder Silber, Silber, Bronze, genau, Gold war ja ganz
Es,
knapp, was wir verfehlt haben. Und das
ja.
jetzt 2 Jahre hintereinander. Ich hoffe, sie bleiben bei. Und man hat ja auch schon im Weltcup gesehen, ich finde, die Amerikaner spielen eine richtig, richtig gute Saison. Wenn wir auch wissen, wie schwer es die eigentlich haben, wie weite Wege die haben, was die für Umstände haben. Es wird bloß ein bisschen unterschätzt, weil sie eben nicht die Top 3 oder Top 6 Springer haben, aber wie oft die dann doch unter Top 10, Top 15 mitspringen. Und die sind ja auch gerade Tate France, der ist ja wirklich noch sehr jung. Also ist ja.
Ja.
Man muss erstmal bei einer Union-WM Zweiter werden aus so einer Nation. Und dann auch im Team. Und das ist ja eigentlich schon auch bezeichnend, was vielleicht gerade im deutschen Skiverband eben nicht so läuft, wenn die hinter den Amerikanern sind.
Absolut, ja. Auf der anderen Seite, die Norweger wird es irgendwo mitfreuen, denn da sehen sie auch, okay, die Kooperation mit den US-Amerikanern, die macht sich definitiv bezahlt. Allein dadurch ausgedrückt, dass die US-Boys bis dato noch gar keine Medaille in einem Teamspringen geholt hatten bei der JWM. Das ist auch, finde ich, eine erstaunliche Leistung. Und ja, das ist, tut dem Ganzen definitiv gut. Die Burschen könnten, wenn sie bis dahin durchhalten, und da gehe ich mal davon aus, ja dann auch in Genuss von Olympischen Spielen zu Hause kommen, 2034. Also da baut man schon mal einiges auf. Das finde ich sehr, sehr schön mit anzusehen. Das freut mich persönlich für die auf jeden Fall. Jutchen, dann bleibt uns jetzt zum allerletzten Schluss noch der Ausblick auf das kommende Wochenende. Wie gesagt, die Männer haben ausnahmsweise mal frei. Das ist uns auch vor der Sendung erst so richtig bewusst geworden. Ein bisschen kurios. Für die Frauen geht es zur WM-Generalprobe, wenn man sie denn so nennen möchte, nach Hinzenbach. Da steht am Samstag um 10:30 Uhr die Qualifikation und um 12 Uhr das Einzel an. Und am Sonntag gibt es dann nochmal Quali, 13 Uhr und Wettkampf um 14:20 Uhr. Wir sind sehr gespannt, wer dort überhaupt aufschlagen wird, weil wir können uns vorstellen, dass da auch die eine oder andere sagt, auch jetzt so kurz vor der WM nochmal einen Weltcup springen. Wenn ich eh nichts zu gewinnen habe, dann lasse ich das Ganze mal bleiben. Also von Agnes Reisch zum Beispiel wissen wir, dass sie da auch nicht mit am Start sein wird. Ich rechne auch nicht mit Erin Maria Quandal, auch wenn das noch nicht bestätigt wurde. Aber dann natürlich wieder die Chance, vielleicht für Springerinnen aus der zweiten Reihe, wenn man sie denn so nennen möchte, sich dort in Hinzenbach anzubieten.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch immer, wie man drauf ist und was der Trainer für eine Philosophie hat. Manche sagen, man ist im Rhythmus, weil es kann auch sein, wenn du mal ein Wochenende Pause hast vor so einer WM, denkst vielleicht zu viel nach, experimentierst zu viel im Training. So bist du einfach in deinem normalen Rhythmus drin, fand ich immer nicht schlecht, gerade wenn du eine gute Form hattest. Hinzenbach ist ja an sich auch eine schöne Schanze und ein schöner Veranstalter. Ich weiß jetzt nicht, was wir vom Wetter her angesagt haben, weil das ist ja im Februar schon manchmal schwierig, wenn dann so die warmen Föhnwinde kommen. Ich denke, ich glaube trotzdem, dass der größte Teil die mitmachen, die Wettkämpfe, weil es dann doch zu wichtige Weltcup-Punkte sind. Und ja, wie gesagt, man ist ja eh einmal irgendwie im Wettkampfmodus und die ihre Form halbwegs haben. Ich kann mir jetzt auch schwer nicht, also schwer vorstellen, dass die Japaner zum Beispiel auslassen, weil dafür waren sie jetzt in Lupia auch viel zu gut. Die werden das jetzt mitnehmen und so viel passiert ja in einer Woche auch nicht mehr. Man kann ja jetzt auch nicht mehr jeden Tag Skispringen gehen und noch den Anzug testen, das testen. Von daher denke ich, dass wir doch die meisten dort sehen werden.
Die allermeisten bestimmt, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Also wäre Ulrike Gressler noch aktiv, würde sie das Wochenende auf jeden Fall mitnehmen, habe ich jetzt auf jeden Fall
Wenn ich
rausgehört.
die
In
Form
Hinzenbach
hätte.
bist du ja auch immer ganz gerne gesprungen, das weiß ich ja von dir auf jeden Fall auch. Ja,
Ja.
weil du das Wetter angesprochen hast, ich habe gerade mal geguckt, nachts zumindest fröstelt es noch, das dürfte auch der Schanzenpräparierung auf jeden Fall noch helfen. Und dann tagsüber Sonne, Samstag 8 Grad, Sonntag 10 Grad, das ist ja schon frühlingshaft, kann man sagen. Aber zumindest Wind sollte kein Problem darstellen. Und dann können wir uns, glaube ich, auf ein interessantes Wochenende freuen. Und dann auch mal schön, dass wir nächste Woche, zumindest wenn es jetzt um die Rückschau geht, nochmal den Fokus auf die Frauen richten können. Und dann, wie gesagt, im zweiten Teil blicken wir dann auf das voraus, was uns bei den Titelkämpfen in Trondheim erwartet. Wer dann noch mit dabei ist, wissen wir nicht. Das klären wir aktuell redaktionsintern, aber seid euch gewiss, es wird nächste Woche wieder eine Folge von uns geben. Und für heute darf ich mich wieder bei dir bedanken, lieber Uli, dass du mit dabei warst.
Ja, sehr gerne.
Und dann wünschen wir euch in diesem Sinne eine schöne Woche. Viel Spaß mit den Springen in Hinzenbach und bis zur nächsten Woche. Gilt wie immer, fliegt soweit es geht.